Hi, mein Name ist Carsten Wölfling. Ich bin der Gründer von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit, mehr Performance und Happiness in deinem Leben. In dieser Episode dreht es sich um Frauengesundheit und Biohacking. Biohacking? Ja, das hast du vielleicht das ein oder andere schon mal auf meiner Homepage oder auch in einem Blog, in einer Audio oder in einem Video bei mir gesehen oder gehört. Wie können wir diese beiden Themen verknüpfen? Dazu habe ich mir Marc Richter eingeladen. Marc ist Heilpraktiker, Biohacker bei Flowgrid und einer der größten Nerds, den ich im Gesundheitsbereich kenne. Ich freue mich, beide Themen einmal aus seiner Sicht zu beleuchten. Du findest alle Informationen zu Marc in den Shownotes und der Videobox, aber auch unter www.function-basics.de/Marc Richter. Marc-Richter. Minus nicht vergessen. Ich wünsche viel Spaß bei diesem Interview. Bis gleich. Dein Carsten. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics. Deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. So, willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Ich sitze heute mit Marc Richter zusammen. Marc habe ich ja im Vorfeld schon mal kurz angetriggert und ihm kurz vorgestellt. Grüß dich, Marc, im Podcast.
Vielen lieben Dank, Carsten, dass ich da sein darf und danke für deine Zeit. Ja.
Die Verbindung steht jetzt quasi Leipzig zu Regensburg.
Genau.
Oder? Deine Praxis ist wo?
Der Ort heißt genau Pettendorf, ist ein kleiner Vorort von Regensburg, aber Regensburg ist immer einfacher zu sagen. Aber es ist zu der Seite von Leipzig, also es ist 10 Kilometer näher zu Leipzig.
Ah, okay. Also wenn ich aus Fenster gucke, könnten wir uns vielleicht sowas sehen. Wir haben uns ja das Thema Frauengesundheit und Biohacking überlegt. Und bevor wir in das Thema reinsteigen, erklär doch ganz kurz den Zuhörern, wie bist du zu Frauengesundheit gekommen? Du bist Heilpraktiker, Biohacker. Wie bist du zu den ganzen Themen gekommen?
Ja, ganz ursprünglich habe ich Lehramt studiert, weil ich wollte natürlich immer was machen, was mir Spaß macht und ich wollte schon immer Wissen weitergeben und vermitteln und mit Kindern arbeiten und habe Lateingeschichte ursprünglich studiert und als Fitnesstrainer nebenbei gearbeitet, weil ich auch immer sehr sportlich war und da immer viele Fortbildungen gemacht. Meine Mama hat mich dann immer geschimpft, weil ich so viel Geld für Fortbildungen ausgegeben habe in einem Bereich, wo sie gesagt hat, hey, du arbeitest da nicht hauptberuflich, warum gibst du so viel Geld aus, weil es mich interessiert. Und dann bin ich in der richtigen Reihenfolge, war ich auf dem Functional Training Summit 2016 und habe den Vortrag von Max anteasern gesehen. Also habe gesehen, dass Max über Biohacking reden möchte, kannte ihn damals noch nicht und fand das super spannend. Bin dann aber lustigerweise bei einem Vortrag von Patrick Meinhardt, der auch in der Szene recht bekannt ist, ein guter Freund mittlerweile, ist hängen geblieben, habe mir aber dann den Vortrag von Maxi später angehört auf YouTube. Und dann fand ich das Thema so geil, dass ich Biohacking benutzt habe, um meine Prüfungen besser zu verstehen. Also die ganzen vor allem Techniken für Fokus und für Produktivität, habe den Bulletproof Coffee ausprobiert, habe dann Pomodoro-Technik ausprobiert und sowas und das hat alles super geklappt, habe meine Prüfung bestanden und bin dann auf dem Biohacking Summit nach Helsinki geflogen. Und wie das Schicksal so wollte, saß Max genau vor mir. Also der saß wirklich in der Reihe vor mir. Wir sind beide am Mittwoch aus München geflogen und am Freitag war dann der Summit. Und da war ich natürlich super aufgeregt, weil ich kannte ihn nur von den Podcasts und wie das dann so ist, dann hat man dieses Promi-Star und ich war wirklich aufgeregt, weil ich mir immer so selber rational dachte, bist du bescheuert oder was? Aber ich war halt einfach aufgeregt. Und dann habe ich dann immer so zwischen den Sitzen durchgelurrt und Maxi hat das natürlich auch gemerkt. Und als wir dann aus dem Flieger rausgegangen sind, habe ich kurz auf ihn gewartet, habe gesagt, hey Max, danke für deine Arbeit, ohne dich wäre ich nicht hier. Und im Gespräch habe ich dann irgendwie mal gesagt, ja, natürlich würde ich gerne mal ein Praktikum machen oder bei dir arbeiten und finde das cool. Und später dann auch auf dem Event zu ihm gesagt, hey, lass doch so ein Event in Deutschland organisieren. Und so ging es dann mit Flowgrid los, dass der Maxi mich dann zu Hause wieder angerufen hat und gesagt, hey Marc, ich würde gerne mit dir zusammen das Flowfest organisieren. Hatte die Idee eh schon auch länger im Kopf und jetzt bist du dabei und lass uns das machen. Und das war im November 2016, glaube ich. Und im Januar des gleichen Jahres war ich dann das erste Mal bei Daniel Knebel auf Fortbildung zu deinem Thema Endobalance, was du ja auch besucht hast. Mhm. Da gibt es ja dann auch die weitere, wo ich das erste Mal wirklich mit dem Thema nach Biohacking, dann mit dem Thema Darm, Hormone und so in Berührung kam, wo ich dachte, boah, das interessiert mich ja noch mehr. Und dann auch seine weitere Fortbildung Endobalance Woman besucht und das hat mich dann auch total begeistert. Und so ging es dann innerhalb kürzester Zeit mit Biohacking los, wo ich jetzt eben seit 2016 mit Max Kotzler zusammenarbeite, da sehr, sehr viel an der Front bin und noch ein bisschen nerdiger sogar als er bin und dann immer sagt, Max, hier, komm, es gibt was Neues, beschäftige ich damit. Und dann über Daniel Knebel und die Endobalance-Fortbildung dazu kam, zu sagen, hey, das ist das, was mich wirklich begeistert, Biohacking und das. Und dann mein Lehramtsstudium abgebrochen und auf ein Jahr radikal den Heilpraktiker durchgezogen. Und jetzt arbeite ich seit 2 Jahren als Heilpraktiker offiziell und arbeite halt schon, wie gesagt, mache das alles für mich selber, dieses ganze Biohacking-Zeug. Ich bin da auch sehr praktikabel. Ich probiere es halt immer einfach aus, weil, wie du selber auch merkst, Daten ist Daten. Was für den einen funktioniert, funktioniert für den anderen nicht. Und ich kann halt, das Schöne ist, ich kriege durch Biohacking immer mit, was ist sehr neu und trendy. Und an meinen Patienten kann ich dann immer gleich ausprobieren, was funktioniert bei dem Alltagsmenschen wirklich. Und das ist ein super interessantes Feedback, diese beiden Welten zu kombinieren. Was funktioniert für den Alltagsmenschen, was funktioniert für mich? Und dann sehe ich, okay, was ist wirklich interessant als Biohacking?
Kannst du ganz kurz Biohacking in 2 Sätzen erklären?
2 Worte ist schwierig. Die Definition, die ich ganz gut finde, ist so ungefähr, du möchtest Natur und Wissenschaft verbinden, um das Maximum aus dir rauszuholen. Und dieses Maximum einfach finde ich in allen Lebensbereichen. Das finde ich das Schöne. Du willst natürlich leistungsfähig das Maximum rausholen, aber auch an Glückseligkeit. Also Biohacking umfasst, das finde ich dieses Schöne, dieser offene Begriff, alles. Das befasst deine eigene Persönlichkeit, deine Beziehungen, deine Leistungsfähigkeit. Und manche kommen halt mehr aus dieser Tech-Welt, also es verbindet halt Wissenschaft und Technologie mit Natur. Und wir beide, du noch mehr, glaube ich, aber kommen mehr aus der Naturrichtung, dass wir eher so in diese Richtung gehen, hey, Sonnenlicht, Kälte, draußen sein, Erden. Und natürlich gibt es Technologien, die das Ganze, die Sinn machen und die interessant sind, aber ich finde immer, das Fundament ist ein gesunder Lifestyle, der in Einklang mit der Natur ist. Und das finde ich halt auch das Schöne am Biohacking, das hat mir halt diese Tür geöffnet, dass es viel mehr als Ernährung gibt. Dass Ernährung zwar wichtig ist, das kannte ich noch aus dem Sport, Ernährung, Sport fand ich super wichtig und auf einmal, hey, was ist mit Schlaf? Hey, was ist mit deinem Lichtumfeld? Was ist mit elektromagnetischer Strahlung? Und das fand ich halt so super am Biohacking, dass es all das inkludiert und für jeden was dabei ist. Manche gehen mehr so in die spirituelle, emotionale Richtung, manche mehr so in diese Technologie eben, manche sind so wie, ja, du und ich mehr so die Naturhacker und das fand ich sehr, sehr cool.
Okay, wie bist du jetzt, du hast ja deine Knebel erwähnt, ich weiß gar nicht mehr, wann ich bei ihm bei der Fortbildung war.
Ja, du müsstest so 2018, 2019 da gewesen sein.
Ich glaube oder? Irgendwann, genau, ich bin da ziemlich lange drum rumgeschlichen.
Ja.
Und war das dann so für dich der Einstieg auch in die Frauengesundheit?
Ja, definitiv. Also da habe ich Daniel sehr, sehr viel zu verdanken, diesen Input, das war so mein erster Kontakt. Ich muss auch gestehen davor, ich hatte gar keine Ahnung davon. Also ich musste erst mal nachschauen, okay, wie funktioniert der weibliche Zyklus? Was ist das eigentlich mit dieser Periode und PMS? Also du hast es natürlich irgendwann mal in der 7., 8. Klasse in Biologie gehört. Aber als Junge in dem Alter dachtest du, ja, das betrifft mich das. Und ich habe komplett bei Null angefangen. Und wie gesagt, da verdanke ich Daniel schon sehr, sehr viel, diesen Input Heilpraktiker dann wirklich auch zu machen, mich damit zu beschäftigen, mit Frauen zu arbeiten und aber auch die ganzen Kontakte, die ich bei Daniel geknüpft habe. Also da war Daniel ein unfassbar wichtiger Input in meinem Leben und da werde ich ihm immer dankbar sein und da freuen. Da wirklich, das war so der Anfang für das Ganze.
Das Spannende ist, meine Ma ist ja Biolehrerin. Ja. Ich habe also von beiden Seiten einmal Schule. Ich habe Biologieunterricht geliebt, war auch im Leistungskurs damals, das ist echt schon lange her. Und ich weiß noch, ich habe dann angefangen, tatsächlich, ich glaube, das war 12. Klasse, angefangen, den weiblichen Zyklus im Zimmer zu skizzieren. Und meine Mutter dann gefragt, hey, wie war das noch mit dem Eisprung? Was kommt da dazu?
Ja.
Also aus biologischer Sicht ist das schon wahnsinnig interessant.
Ja.
Aber ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass, wenn das jetzt in der Schule gelehrt wird, da guckst du erstmal raus und, oh, schönes Büchlein.
Ja. Also du hast ja, vor allem war das, soweit ich mich erinnern kann, auch zu einem Alter, wo jetzt so Sachen, da waren wir auch noch zu jung, um uns für das andere, da hat uns Fußball interessiert oder Playstation und noch Frauen überhaupt nicht. Und deswegen hattest du da gar keinen Bezug zu. Und das musste ich halt alles so für mich nachholen, aber ja, ist ein super spannendes Thema.
Dann lass uns doch mal reintauchen in das Thema Frauengesundheit. Warum denkst du, ist das gerade so präsent in der heutigen Zeit? Wir haben ja jetzt 2020, sind im März und ich nehme ja so die letzten 2 Jahre wirklich verstärkt wahr, dass das Thema Frauengesundheit auf verschiedenen Kanälen auch von Männern sehr, sehr hoch geschätzt und beachtet wird. Wie kommt das?
Ja, also was ich manchmal lustig finde, ist die Frage, da fragen mich dann Frauen, hey Marc, wie kann das sein? Geht das überhaupt öffnen? Können Frauen mit dir über solche Themen reden? Und dann sage ich, die meisten Gynäkologen sind auch männlich. Also das ist gar nicht so selten. Und ich glaube, es ist, wie vieles halt multifaktoriell, ein großes Thema ist natürlich der aufkommende Feminismus, also auch mit dieser MeToo-Bewegung, Gleichberechtigung auch im Job, gleiche Position, gleiches Gehalt. Und so wirkt sich das halt auf alle Lebensbereiche über. Und auch, dass halt Frauen sagen, hey, ich lasse mir jetzt nicht einfach hier vom Arzt ohne zu hinterfragen die Pille verschreiben, sondern ich möchte das einfach selber entscheiden. Und der zweite ganz große Punkt ist einfach die Notwendigkeit. Frauen hatten früher die ersten, glaube ich, richtigen gesundheitlichen Probleme, wenn es halt so kam mit 30, 40, 50. Und heutzutage kommen immer mehr Patientinnen in meine Praxis, die sind so alt wie ich, Anfang, Mitte 20, wo man sagt, hey, das kann doch nicht sein. Und der weibliche Körper ist einfach viel, viel empfindlicher, auch gegenüber Stress, als der männliche Körper. Das hat jetzt nichts mit besser oder schlechter zu tun, das ist einfach so. Und weil diese Umwelt immer schädlicher wird und deswegen auch immer mehr Frauen oder Paare ein Problem mit Kinderwunsch haben, ist halt die Notwendigkeit einfach gestiegen. Und wie gesagt, ich glaube, der männliche Körper ist einfach ein bisschen robuster und der weibliche einfach ein bisschen sensibler, auch ist er allen Aspekten gegenüber sensibler. Und deswegen merken immer mehr Frauen, hey, irgendwas stimmt hier nicht. Also einerseits dieser Aspekt, das immer mehr zu sagen, hey, wir nehmen das nicht mehr so hin, aber auch andererseits Notwendigkeit ist so die Kombination aus, warum das immer aktueller wird.
Mit welchen Symptomen kommen denn die Leute? Dass der ein oder andere Mann oder betroffene Frau das jetzt vielleicht sogar greifbarer bekommt. Mhm. Ja, stimmt, das habe ich vielleicht selber auch. Mit welchen Symptomen kommen die Leute zu dir?
Also die Leute, wie gesagt, ich arbeite zu 90% mit Frauen. Dadurch, dass ich natürlich selber ein Mann bin, kenne ich mich auch bei Männern ein bisschen aus. Aber die Frauen kommen eigentlich mit allen Aspekten. Das heißt, natürlich wollen Gewicht verlieren, haben Probleme mit dem Schlaf, haben Probleme mit Energie, unerfüllter Kinderwunsch oder haben Probleme im hormonellen Bereich, heißt PCOS, Endometriose, wollen die Pille absetzen, haben es schon mal probiert und hatten Probleme dabei und mit all diesen Aspekten kommen die halt zu mir, genau. Mhm. Und das Schöne ist, dass ja die meisten Sachen ähnliche Faktoren haben. Also das ist ja, wie gesagt, das Fundament eines gesunden Lebensstils, was du ja auch schön predigst, wenn das nicht funktioniert, wirkt sich halt bei jedem individuell aus oder bei jeder Frau. Aber wie gesagt, wenn du eine ordentliche Ernährung hast, einen guten Schlaf hast, ein gutes soziales Umfeld hast, Tageslicht abbekommst, dann ist da, kannst du eigentlich allen damit helfen.
Lass uns mal, weil du hast ein, ich nenne es mal Medikament, ist ja ein Medikament, erwähnt, was vielleicht den einen oder anderen tatsächlich tangiert. Und wenn man es absetzt, ist es nicht einfach so, jo, dann ist es halt weg. Mhm. Kannst du zur Pille, zur Antibabypille mal ein bisschen ausholen, was das mit dem weiblichen Organismus machen kann, weil viele sehen erstmal, okay, ich möchte jetzt aktuell kein Kind, also nehme ich jetzt aktuell die Pille, dann kommt vielleicht die Frau in die Zeit, das hatte ich damals, das war so meine erste Begegnung mit den Frauen, nicht Begegnung mit den Frauen, aber mit dem Thema, ich möchte schwanger werden, war eine Veganerin, unabhängig jetzt vom Lebensstil oder Ernährung, wie man es betitelt, seit, ich glaube, 4 oder 5 Jahren keine Menstruation. Dann kam ein Partner dazu, der braucht jetzt Kind. Mit Stress, ja, ging nichts. Dann haben wir auch angefangen zu schauen, was müssen wir in dem Biotop verändern. Und da war auch das Thema Antibabypille.
Also das Interessante zur Geschichte der Antibabypille war ja, man hat ja ganz ursprünglich experimentiert, um eine Pille für den Mann zu entwickeln, weil, wie gesagt, im Fokus der Wissenschaft steht immer der Mann und auch es gibt ja viel, viel weniger Studien zu Frauen. Und dann haben die natürlich gemerkt, hey, das hat scheiß Nebenwirkungen, das geht nicht für Männer. Aber für Frauen ging es dann lustigerweise und das Thema historisch war ja, dass Frauen ja dann auch im Zuge der Industrialisierung einfach da viel arbeiten viele auch gearbeitet haben und einfach nicht schwanger werden konnten. Und dann hat man halt, aber es war damals verboten zu verhüten. Das heißt, man musste eine Verhütungsmethode entwickeln, wo nicht offiziell merkbar ist, dass die Frau verhütet. Deswegen hat man ja mit der Pille auch eine so, also wo ja viele Frauen glauben, dass das eine Menstruationsblutung ist, was ja nicht stimmt. Das ist keine echte Blutung, sondern das ist eine Abbruchblutung. Und das hat man extra so in die Pille entwickelt, damit niemanden auffällt, dass die Frau verhütet. Und die Pille suggeriert jetzt dem weiblichen Körper sozusagen, die schaltet sich zwischen die Kommunikation zwischen Gehirn und weiblichen Geschlechtstrakt und suggeriert dem Gehirn sozusagen, hey, hier unten passt alles, du kannst dich ausschalten und unterbricht ganz vereinfacht gesagt diese Kommunikation. Und das ist eben das große Problem, dass diese Kommunikation, wenn die einmal eingeschlafen ist und unterbrochen wurde, dass die nicht so einfach wieder anspringt. Das heißt, funktionell ist ja eigentlich mit dem Geschlechtsbereich der Frau nach Absetzen der Pille nichts kaputt, meistens zumindest. Aber diese Kommunikation ist halt eingeschlafen. Es dauert lange wieder, weil der weibliche Körper, der weibliche Organismus sehr, sehr fein ist. Das ist wie ein Schweizer Uhrwerk und da muss halt jedes Rädchen ineinander passen. Und das dauert halt oftmals viel, viel länger. Und das hat halt verschiedene Gründe, vor allem wenn Frauen halt sehr, sehr früh die Pille nehmen, hat sich diese Kommunikation oder dieses Schweizer Uhrwerk nie richtig einpendeln können, weil es entwickelt sich ja über die Zeit. Und wenn es zu früh mit 12, 13, 14 schon nicht sich entwickelt, dann dauert es danach, muss diese Entwicklung natürlich nachgeholt werden. Und zum Beispiel passiert auch vielen Frauen, wenn die zu früh die Pille bekommen, die Gebärmutter muss auch noch wachsen. Und dann sieht man auf dem Ultraschall bei erwachsenen Frauen, dass die Gebärmuttergröße oder die Gebärmutter einer 12- oder 13-Jährigen haben, weil die Gebärmutter nicht nie gewachsen ist. Das wird natürlich nachgeholt, aber das sieht man halt. Und deswegen ist es ein Riesenthema, wenn die zu früh verschrieben wird.
Bis wann ist denn die Kommunikation bestmöglichst ausgebaut?
Das ist eine spannende Frage. Also ich würde sagen, also unser menschliches Gehirn entwickelt sich ja bis wir 25 sind. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass es da in diesem Bereich ähnlich lange dauert. Weil wie gesagt, ja, unser Gehirn, die Entwicklung des Gehirns ist mit 25 so abgeschlossen. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass es auch wirklich so lange dauern könnte. Obwohl ja Frauen ein bisschen frühreifer sind, kann es natürlich auch sein, dass es schon so irgendwas zwischen 18 und 25, würde ich sagen.
Was du beschreibst, ist quasi diese Kommunikation Hirn, Geschlechtsorgane, Frau. Mhm. Das quasi am Anfang ist vielleicht wie so ein, ich nenne es mal, bitte nicht missverstehen, ein Trampelweg durchs Gras ist, so ein paar umgeknickte Halme. Und je länger sich das entwickelt, desto eher haben wir eine Autobahn oder eine sechsspurige Autobahn, die richtig funktioniert. Kannst du da ein bisschen ins Detail gehen, was da das Gehirn mit wem kommuniziert und wie er das macht? Sind das Signale über die Nervenbahn oder sind das Hormone?
Also im Körper funktioniert ja alles immer beide Wege, chemisch, also hormonell, und auch elektromagnetisch über Nervenimpulse. Also es geht ja immer beide Wege. Der eine Weg ist ein bisschen schneller über die Nervenimpulse oder über den elektrischen Weg und der hormonell-chemische ist immer ein bisschen, dauert ein bisschen länger, ist ein bisschen langsamer, aber dafür ist der halt meistens ein bisschen sehr, sehr, ist halt kräftiger. Und im Gehirn ist es so, also alles startet ja im Hypothalamus. Der Hypothalamus redet mit der Hypophyse und die Hypophyse redet dann mit den jeweiligen Organen, mit den jeweiligen Hormonen. Und da ist es eben so, in der Hypophyse wird dann LH, luteinisierendes Hormon, ausgeschüttet und es wird FSH ausgeschüttet, also follikelstimulierendes Hormon. Und das sind halt die Wege, mit denen das Gehirn hormonell mit den Eierstöcken und der Gebärmutter kommuniziert.
Und das würde dann quasi mit der Pille, die Babypille, unterbunden, diese Kommunikation.
Genau. Da wird halt dem Gehirn suggeriert, hey, hier ist schon ein Eisprung stattgefunden, du musst es nicht machen, aber es findet ja kein Eisprung statt, das ist ja das Ziel der Pille und deswegen hast du halt auch diese ganzen Folgeprobleme mit einem Mangel an Progesteron halt. Das ist ja der Sinn der Pille. Das ist ja auch einer der Gründe, warum das halt gesundheitlich so viele Probleme machen kann, weil du halt einfach 90%, also ein sehr, sehr großer Teil des Progesterons, entsteht halt einfach durch den Eisprung und dann den Gelbkörper und das findet ja nicht statt unter der Pille.
Okay, also wir sprechen also von einem Progesteronmangel unter Benutzung der Antibabypille.
Genau, das ist einer der Gründe, warum die gesundheitlich so viele Probleme machen kann, ja.
Kannst du auf Progesteron etwas eingehen? Auch wenn jetzt viele Hormone vielleicht mit einem LH und FSH gefallen sind, kannst du auf Progesteron kurz eingehen? Weil jetzt könnte ja jemand sagen, ja, wenn das einfach das Problem ist, dann hole ich mir eine Progesteroncreme und greife mir alles ein, was irgendwie aussieht wie Haut.
Würde ich niemandem empfehlen. Also Progesteron ist ja in Deutschland auch verschreibungspflichtig. Ich würde bei allen Hormonen immer sehr, sehr vorsichtig und nur unter strenger Kontrolle Hormone zu mir nehmen. Das gilt für mich auch für Melatonin. Also ich bin bei Melatonin auch sehr, sehr vorsichtig, weil es halt einfach ein Hormon ist. Und wenn da einmal was durcheinander ist, ist es meistens schlimmer, wieder zurückzumachen. Also wenn man damit arbeitet, dann sollte man mit Fachleuten arbeiten, die das wirklich genau messen, wissen, was sie machen und dann wieder messen. Ja. Progesteron ist das Zyklus, das Hormon, sagt man, der zweiten Zyklushälfte. Entsteht halt zu 90% durch den Eisprung. Durch den Eisprung entsteht dann ein sogenannter Gelbkörper, der das dann ausschüttet, was sehr interessant oder sehr faszinierend ist, weil der weibliche Körper innerhalb kürzester Zeit sozusagen ein eigenes Organ bilden kann, das Hormone ausschüttet und das dann auch wieder abstirbt und das jeden Zyklus neu. Also das ist sehr, sehr faszinierend. Und Progesteron, sagt man, ist so das Wohlfühlhormon in der zweiten Zyklushälfte, das halt einfach sehr, sehr wichtig für einen Erhalt der Schwangerschaft ist oder auch überhaupt um schwanger zu werden. Und Progesteron hat positive Einflüsse, nur mal um es so grob zu sagen, auf die Schilddrüse. Auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum immer mehr Frauen Schilddrüsenprobleme haben, weil sie einen Progesteronmangel haben. Hat positive Einflüsse auf die Stimmung. Es wirkt halt einfach beruhigend und entspannend. Progesteron wirkt positiv auf die Nerven. Das heißt, ich hatte auch eine Patientin, die eine Hormonspirale hatte und MS. Das heißt, auch nicht so eine gute Kombination, weil Progesteron einfach die Nerven positiv beeinflusst. Also eben die Nerven, die Myelinscheiden. Und Progesteron, dadurch, dass es halt einfach beruhigend und entspannend wirkt, ist das auch ganz, ganz wichtig für die Stimmungsschwankungen zum Ende des Zyklus hin. Also das ist dann immer schon ein Zeichen, auch wenn die Frauen stimmungstechnisch stark angespannt oder gestresst sind in der zweiten Zyklushälfte oder zum Ende hin, Progesteronmangel oftmals. Ja, um das ganz einfach darzustellen, ja.
Wenn ich jetzt diese Symptome zeige oder ich nehme die Anti-Baby-Pille, dann hast du ja gesagt, okay, die Leute setzen sie dann einfach ab und diese Kommunikation kommt nicht mehr zustande. Wie wäre jetzt ein Vorgehen, wenn jetzt vielleicht der ein oder andere mit dem Gedanken spielt, okay, ich möchte nächsten Monat im Zyklus schwanger werden, ich nehme aktuell die Anti-Baby-Pille, ja, dann lasse ich das weg. Ja. Also habe ich auch so viele Frauen inzwischen, auch Klientinnen kennengelernt, die das probiert haben. Es kann gut gehen, kann aber auch richtig in die Tonne gehen. Welche Herangehensweise würdest du empfehlen den Frauen?
Also kann gut gehen meint, okay, es klappt schwanger zu werden, aber es heißt nicht, dass es gut ist. Also ich empfehle mittlerweile, und das ist auch die gängige Meinung, mindestens 6, idealerweise sogar 12 Monate sich auf eine Schwangerschaft als Frau und als Pärchen drauf vorzubereiten. Einfach weil, die Schwangerschaft eine riesen Herausforderung für den weiblichen Körper ist. Das heißt, es erfordert sehr viel Energie und Nährstoffe. Andererseits gibt ja die Mutter all ihre Giftstoffe also sehr, sehr viel an das Baby ab. Das heißt, vorher zu entgiften, was auch immer das dann bedeutet, macht auch Sinn. Und deswegen würde ich niemandem empfehlen, Pille absetzen und schwanger werden. Kann funktionieren, aber es kann halt einfach auch besser sein. Und das Wichtigste wäre, auf jeden Fall als erstes die Ernährung umstellen, also eine gute Ernährung, wie gesagt, wie man das dann auch wieder definiert, eben es sollte halt kein Scheiß dabei sein, möglichst frisch und dann halt einfach schauen, welche Lebensmittel verträgt man nicht, die sollte man halt meiden. Also bei den meisten ist es halt dann einfach Getreide oder Kuhmilchprodukte, das kann man ja einfach mal weglassen und dann wieder ausprobieren, dann weiß man es. Aber dass der Darm funktioniert, weil der Darm ja auch ein Teil des Entgiftungssystems ist, das ist halt ganz, ganz wichtig, weil dort auch überschüssige Östrogene zum Ende hin ausgeschieden werden müssen.
Über die Entgiftung, dann, oder? Also die Östrogene müssen über die Leber entgiftet werden. Ich glaube, das haben viele, so gerade auch in der Paleo-Szene, die haben zwar einen löchrigen Darm in irgendeiner Form mal gehört und Leaky Gut und Co., aber dass der Darm ja auch ein Entgiftungsorgan ist und nicht nur die Sachen, die nicht rein sollen, es müssen ja auch wieder Sachen raus. Yeah. Und dass die dann wieder aufgenommen werden, ist dem einen oder anderen gar nicht bekannt. Yeah.
Und es gibt eben ein Enzym, was man mittlerweile auch in Deutschland immer besser testen kann. Das ist die Beta-Glucuronidase. Und das wird, wenn du eine Darmdysbiose hast, wird dieses Enzym vermehrt gebildet. Und dieses Enzym, um es einfach auszusagen, kann Geschenke oder Packungen wieder entpacken. Das heißt, wenn du Östrogene schon verpackt hast in der Leber und sie fertig gemacht hast, um sie über den Stuhl dann auszuscheiden und du hast vermehrt dieses Enzym im Darm, bevor du es ausscheidest, entpackt er das Geschenk sozusagen wieder und du hast wieder eine Retoxikation mit Östrogenmetaboliten und das wird halt vermehrt gebildet, wenn du eine Dysbiose im Darm hast. Kann man mittlerweile testen. Da kann man dann zum Beispiel auch, wenn das der Fall wäre, Calcium-D-Glucarat geben. Das ist ein Supplement, was dann dieses Enzym reduziert wieder. Aber deswegen ist der Darm zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Und der Darm ist ja auch super wichtig. Wenn der nicht funktioniert, kannst du keine Nährstoffe aufnehmen. Und du brauchst halt all diese Nährstoffe, um das zu verarbeiten. Deswegen ist Ernährung immer der erste Part, auch um Entzündungen zu reduzieren. Und wie gesagt, der weibliche Zyklus wird nicht funktionieren, weil erhöhte Entzündungsmarker einfach den Eisprung unterdrücken. Und dann musst du halt gucken, was kannst du machen, um Entzündungen zu reduzieren, sei es Ernährung, sei es besserer Schlaf, sei es Zähne. Also Zähne ist auch ein spannendes Thema, womit ich mich viel beschäftige. Und Stress, Umwelttoxine, Strahlung, kann ja alles Entzündungen fördern. Und deswegen muss man die Entzündungswerte einfach so gut wie möglich reduzieren.
Entzündungswerte, kann ich die messen? Denkst du da gerade an einen bestimmten Entzündungswert? Weil das wird ja auch manchmal in einem Blutbild abgenommen.
Ja.
Und dann ist der vielleicht sogar erhöht. Der Arzt macht einen Kringel drum und sagt, ja, es ist jetzt nicht besorgniserregend, kommen Sie mal ein halben Jahr wieder, ob der dann noch auffälliger ist.
Also das Allerwichtigste ist natürlich immer dann auch zu gucken, wo der herkommen könnte, weil einfach dann antientzündliche Sachen, Supplements wie Kurkuma zu nehmen, ist ja dann auch, ist zwar Naturheilkunde, aber es ist ja auch nur eine Symptombekämpfung und nicht die Ursachenlösung. Der einfachste Wert, den jeder Hausarzt nehmen kann, ist halt hochsensibles CRP. Den würde ich immer mal, den mache ich mit allen Patienten mal dazu, um zu schauen, wo es ist. Aber kein Wert ist immer auffällig. Also idealerweise schaut man sich dann halt die ganzen Zytokine, die Interleukine an. Das würde ich dann aber halt bei Ärzten machen, die das wirklich abnehmen. Wenn du jetzt zu deinem klassischen Hausarzt gehst, der noch nie davon gehört hat, der wird das nicht machen. Der wird nicht mit einem Labor arbeiten, die das machen. Und dann bringt es nichts. Deswegen gleich halt zu Ärzten gehen, die mit diesen Werten regelmäßig arbeiten. Und es gibt ja auch gewisse sozusagen Online-Fragebögen, wo man schon mal sich selbst so einen Anamnesebogen machen kann, die einem sagen, hey, habe ich Probleme mit erhöhten Entzündungen oder nicht? Also zum Beispiel, wenn man sich in die Haut kneift oder über die Haut fährt und das ist sofort rot und bleibt ewig lang an dieser Stelle rot, ist das schon mal zum Beispiel auch ein Hinweis für erhöhte Entzündungen.
Ist da eine Histamin, oder?
Genau, genau, was ja in diese Richtung geht, was ja durch Entzündung getriggert wird. Und zum Beispiel, womit ich eben einfach viel arbeite, ist auch mit Thema Zähnen. Also es gibt halt zum Beispiel ja diese Nikos, ich weiß nicht, hast du davon schon mal gehört? Ja.
Tote Zähne.
Ja, tote Zähne und Nikos sind ja die Gebiete, wo die Weisheitszähne extrahiert wurden. Mhm. Und wenn dann da der Kieferknochen nicht ordentlich nachwächst, was bei, ich habe noch niemanden anders erlebt, wenn du halt ganz klassisch bei einem Kieferorthopäden die Weisheitszähne ziehen lässt, macht der da, näht er wieder zu, aber der schaut nicht, ob der Knochen richtig geheilt ist. Und da gibt es halt mittlerweile durch Dr. Johann Lechner aus München unzählige Publikationen zu diesem Thema, das nennt man halt dann einfach Nico. Und da ist dann, wenn man das aufmacht, so eine fettige, gelbliche Schicht und da weiß man, dass das mittlerweile auch eigene Entzündungsmarker produziert, vor allem den Entzündungsmarker Rantes. Und der kann halt auch, also er hat zum Beispiel publiziert zum Thema Brustkrebs und Rantes, dass die bei 38 Brustkrebspatientinnen einen erhöhten Rantes-Wert gefunden haben. Und wir hatten auch schon Patientinnen, die keinen Zyklus mehr hatten und da haben die das operiert und die haben kurze Zeit später wieder ihren ersten Zyklus gehabt, weil halt einfach der Entzündungswert runtergeht.
Als Zähne hatten, haben wir damals auch in der KPNI zum Beispiel mit MS und Zahnfleischbluten, Parodontitis, Bakterien im arteriosklerotischen Plak oder auf einmal im Gehirn gefunden oder im Bandscheibenvorfällen. Also viele, der Darm ist enorm wichtig, aber die Mundflora und die Mundschleimhäute, das hat der Dr. Nischwitz, Dominik, gut in seinem Buch auch beschrieben. Er hat ja auch dieses Bone-Healing-Protokoll.
Genau, genau. Und genau deswegen braucht man das ja auch. Und wie gesagt, die erste einfache Anamnese, die man mit allen machen kann, hast du tote Zähne oder hast du Amalgam drin? Das sind halt zwei Sachen, die wahrscheinlich, vor allem wenn die Frauen gesundheitliche Probleme haben, als erstes gemacht werden muss. Und Nikos ist halt das Thema, die Schulmedizin erkennt es nicht an und die Diagnostik ist nicht so einfach. Das heißt, man muss ein DVT machen, auf dem klassischen Röntgenbild sieht man es nicht. Und selbst auf einem DVT ist es nicht immer zu 100% erkennbar. Also das wäre dann die Kombination aus DVT bei einem biologischen Zahnmediziner und eventuell noch Blut abnehmen und schauen, ob der Rantes-Wert und Interleukin 6 zum Beispiel erhöht ist. Und das ist dann ein ganz guter Hinweis. Aber da muss man halt zu einem biologischen Zahnmediziner und nicht zu seinem klassischen Zahnarzt.
Ja. Also da bin ich in Leipzig auch noch auf der Suche. Ich habe ja schon einige abgegrast.
Ja, also ich könnte dir, in Dresden habe ich einen guten, Uwe Nünscher. Der ist auch Klinghardt-Therapeut und ein super Zahnarzt in Dresden. Und in der Nähe von Erfurt gibt es auch die Dr. Pan. Die macht auch sehr, sehr gute.
Also kann ich gerne auch in die Shownotes reinpacken, falls der ein oder andere einen guten Zahnarzt.
Ja, das Einfachste wäre, einfach auf der Seite zu schauen, DEGUZ, also DEGUZ, Deutsche Gesellschaft für Umweltzahnmedizin, und da seine Postleitzahl eingeben, das ist am einfachsten.
Ja. Okay, also Zähne haben einen Einfluss, wir sind ja auch bei Frauengesundheit, Frauengesundheit, Schwangerschaft, also wenn man da das berücksichtigt, im Hinterkopf behalten, dass die Zähne etwas mit der Schwangerschaft oder der Gesundheit zu tun haben kann.
Genau, wie gesagt, Quecksilber ist stark plazentagängig. Also wenn man den Wunsch hat, schwanger zu werden, sollte man auf jeden Fall, wenn man Amalgam hat, das vorher rausmachen und dann ordentlich schauen, ist man Quecksilber belastet und wenn ja, entgiften, weil Quecksilber ist halt einfach zu 100% plazentagängig und kann starke neurologische Schäden beim Baby machen. Kann, muss nicht. Meine Mutter zum Beispiel hatte auch Amalgamfüllung drin, hat sie immer noch drin. Ich, wie das so ist mit der eigenen Familie, ich nerv sie seit 2 Jahren und glaube, habe sie jetzt bald soweit, dass sie es rausmachen lässt, aber es kann auf jeden Fall Schäden machen. Das würde ich jeder Frau immer empfehlen, ja.
Aber dann berücksichtigen wegen Kofferdamm, ne? Also das...
Also immer bei biologischen Zahnmedizinern rausmachen lassen, weil sonst kann es schlimmer werden. Also wie gesagt, bei all den Maßnahmen, die wir hier besprechen, immer bei biologischen Zahnmedizinern, die das wirklich unter guten Schutzmaßnahmen machen. Genau.
Hast du ganz kurz bezüglich der Zähne Erfahrung mit jüngeren Patientinnen? Weil ich weiß nicht, ob Amalgam tatsächlich so ein Generationsthema ist.
Ja, ich habe ja viel Kontakt. Ich habe jetzt hier in meiner Region auch eine super Zahnärztin, eine junge Zahnärztin kennengelernt. Und Amalgam ist ja offiziell seit 2 Jahren für Schwangere und für Kinder unter 18, glaube ich, verboten, neu eingesetzt zu werden. Und ich habe auch gedacht, das wird nicht mehr eingesetzt. Und ich rede dann mit den Zahnärzten und die sagen, ja doch, manche klassischen Zahnmediziner, also zum Beispiel meine Zahnärztin hier, hat dann erzählt, sie hat einen Kommilitonen gehabt, also mit dem hat sie zusammen studiert, der sogar offiziell auf Social Media Werbung dafür macht, dass er Amalgam einsetzt, weil es halt zu 100% von der Kasse übernommen wird. Und das Schöne bei Amalgam ist auch, du musst als Zahnarzt nicht so gut arbeiten. Das Amalgam ist so toxisch, wenn du ein bisschen Karies drin lässt, das Amalgam tötet halt alles ab. Das heißt, der Zahnarzt hat den Vorteil, er muss nicht so sauber arbeiten. Ja. Und es wird anscheinend wirklich noch heutzutage, wenn man sich die Zahlen anschaut, wie viel davon noch deutschlandweit verbaut wird, da war ich auch erschrocken. Also unfassbar. Okay. Das ist echt krass. Also es wird noch von klassischen Zahnmedizinern aktuell immer noch verbaut, ja.
Also eigentlich müsste man ja sagen, bezüglich der Frauen, wenn du sagst, okay, nicht in Schwangere einbauen, fragen, möchten sie mal schwanger werden? Ja, also wenn du über 18-Jährige hast, klar will ich mal schwanger werden, dann wird es nicht eingebaut.
Voll, aber die Frage ist ja auch, wenn es für Kinder und für Schwangere schädlich ist, dann ist es ja eigentlich für alle Menschen schädlich. Also, aber das werden die halt nie zugeben können, weil dann so eine Klagewelle auf die Zahnmediziner kommen würde oder die das herstellen, das könnten die sich niemals leisten. Deswegen können die das aus diesem Grund niemals offiziell verbieten.
Wie ist es denn, ich stelle mal die Hypothese gerade auf, wenn der Mann Amalgam hat, und die Frau küsst Speichel, Amalgam?
Klar.
Ja, also es hat ja auch was damit zu tun.
Ja.
Also bin ich kein großer Fan, sich von alten Menschen kleine Kinder ablecken zu lassen.
Auf den Gedanken bin ich noch gar nicht gekommen, ja.
Also Parodontitis von Eltern übergeben, da wird das Kind voll gesabbert und dann noch Amalgam, Quecksilberreste in die Spucke.
Ja. Aber jetzt ist ja der Vorteil, dass ja alle alten Menschen vor den Jungen Angst haben, weil sie Angst haben, sich von Corona infizieren zu lassen. Jetzt ist in beide Richtungen da zumindest Ruhe.
Ja. Okay, du hast also erwähnt, dass die Ernährung eine Rolle spielt. Kannst du da so ein paar Einblicke geben, was für die Frauengesundheit, vielleicht speziell für Frauen, weil zyklusbedingt gibt es ja auch von Seed Cycling und Co., also welche Lebensmittel in welchem Zyklusabschnitt. Kannst du da ein bisschen drauf eingehen?
Ja, also es wird ja vermutet, dass halt dadurch, dass Männer mehr die Jäger waren und Frauen mehr die Sammler, dass eine mehr pflanzlich basierte Ernährung für Frauen einfach ein bisschen mehr Sinn macht, was ich auch so sehe. Ich bin auch nicht so ein großer Verfechter von ketogener Ernährung für Frauen, weil Frauen tendenziell ein bisschen mehr Kohlenhydrate in der Ernährung brauchen als Männer. Man hat auch gemerkt, bei Frauen, die zu lange in Ketose sind oder zu wenig Carbs essen, dass die Schilddrüse halt einfach drunter leidet, weil die Schilddrüse mehr Glucose braucht, um T4 in T3 umzuwandeln. Das heißt also, ich mache eigentlich mit jeder Frau, egal ob sie abnehmen möchte oder nicht, sehr, sehr selten, also ich habe es bisher eigentlich schon lange nicht mehr gemacht, Low Carb mache ich nicht. Ich nehme eigentlich bei allen am Anfang Getreide raus, aber das heißt nicht Low Carb. Und ich möchte mit der Ernährung die natürliche Cortisolproduktion unterstützen. Das heißt, Cortisol ist früh am höchsten und soll dann mittags bis abends fallen. Und Kohlenhydrate wirken ja einfach, wie sie wirken. Und Insulin ist ein Gegenspieler von Cortisol. Das heißt, ich sage den Frauen, hey, der Kohlenhydratanteil in der Mahlzeit sollte bis abends hin steigen. Das heißt, früh am besten so wenig wie möglich, weil halt Proteine Cortisol fördern. Das heißt, früh ist eine eiweißreiche Mahlzeit. Und mittags so moderat und abends sollten dann die Kohlenhydrate eingebaut werden. Und für mich halt gute Kohlenhydratquellen sind Kartoffeln, Süßkartoffeln, Reis, Kürbis. Kürbis hat sehr viel Magnesium, was dann abends auch vorteilhaft ist. Oder ein bisschen regionales, saisonales Gemüse und Obst. Ja. Wenn dann manche Frauen sagen, ja, Frauen tendenziell lieber ein bisschen auf süß frühstücken, sagen, hey, sie wollen ein bisschen Obst früh dabei haben, ja, dann sage ich denen, wenn du das isst und bis mittags dich gut fühlst und Energie hast und keinen Einbruch hast, dann passt das so. Wenn nicht, schau, ob du die Kohlenhydrate nochmal reduzieren kannst. Und bei Cortisol ist ja ein super wichtiges Thema, wenn es um den weiblichen Zyklus geht, da können wir dann gleich auch noch drüber reden. Aber das ist so meine Vorgehensweise mit Ernährung. Ich habe tendenziell eher das Problem, dass zu viele Frauen zu wenig oder gar kein Fleisch essen. Ich messe dann einfach mal die Werte und ich sehe totaler Eisenmangel, B12-Mangel, Zinkmangel. Also Fleisch gehört für mich schon dazu. Wichtig ist dann natürlich immer die Qualität. Und sie sollten schon, ja, kann man es so pauschal sagen, 1 bis 3 Mal die Woche rotes Fleisch essen. Oder auch regelmäßig Leber essen, weil Leber enthält all die Nährstoffe, die wir alle nicht mehr kriegen mit Vitamin A, Eisen, Leber. Das Geile ist, es ist auch noch das Billigste immer beim Metzger. Das, was keiner möchte. Und es ist halt das, was mit Abstand im Herz zusammen die meisten Nährstoffe hat. Aber 90% der Frauen sind zumindest offen, probieren es einmal und sagen aber nie wieder. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das könnte man auch mal philosophieren darüber. Ich weiß ja tendenziell, im Osten wurde mehr, also meine Familie kommt ja auch aus der ehemaligen DDR, und da war Leber, gab es von klein auf immer. Ja. Und
irgendwie Kartoffelstampf, also hier Kartoffelbrei,
genau, Apfelzwiebeln und ja, super. Also und so bin ich ja, und so bin ich zum Glück ja auch aufgewachsen, aber hier auch meine ganzen Freunde aus dem Westen, in Anführungszeichen, kannte das keiner, das musste ich denen allen zeigen. Und ansonsten natürlich tendenziell so 60% helleres Fleisch, Fisch, Hähnchen, Pute und ein bisschen rotes Fleisch, einfach auch für die Eisenwerte. Und dann würde ich halt immer individuell gucken und Blut nehmen, schauen, wie ist der Eisenwert, wie ist der B12-Wert, wie ist der Zinkwert, sowas. Und daran kann man dann sehen, passt das für dich? Weil ich hatte auch Frauen, die ernähren sich vegetarisch und hatten super Eisenwerte. Und manche Frauen, die essen Fleisch und hatten scheiß Eisenwerte. Also das ist schon individuell und sollte halt geguckt werden. Aber vegan finde ich, also wirklich, muss ich sagen, bin ich gar kein Fan von bei Frauen, weil das einfach, ich war selber 10 Monate vegan, bevor ich dann ins Biohacking kam und habe mich jetzt viel damit beschäftigt, auch durch den Film Game Changers nochmal intensiver. Es macht naturtechnisch in allen Aspekten gar keinen Sinn.
Und also gerade wenn man sich ein bisschen die Naturvölker auch anschaut, also ich komme ja immer aus dem evolutionären Gedanken, was bitte nicht heißt, jeden Tag 500 Gramm Hackerfleisch essen, also Hackepeter zu essen, sondern es vegetarische, vegane Tage sind mal in Ordnung. Aber ich habe so viele Frauen, die in der Schwangerschaft, die vegan schwanger geworden sind, die sagen, ich habe jetzt so eine Gelüste, ein Steak zu essen, am besten noch roh oder ganz kurz. Und dann sage ich, ist das bitte? Ja, ja, dein Körper signalisiert dir gerade, du könntest es auch messen. Und dann siehst du, dass du einen Mangel hast.
Ja, das ist ja das Schöne. Frauen haben oftmals viel, viel bessere Intuition als wir Männer. Und da höre ich auch immer drauf. Zum Beispiel, wenn ich dann doch mit Ergänzungen arbeite und eine Frau sagt, hey, alles gut, nur das eine mag ich nicht. Weglassen. Ja, weil Frauen haben eine super Intuition und deswegen, wie gesagt, ja, vor allem, wenn es dann zum Thema Schwangerschaft geht, du hast ja noch höheren Bedarf und wie gesagt, Eisen, ja, mehr als die Hälfte hat definitiv einen Eisenmangel und wundern sich dann, dass sie müde sind und erschöpft sind, B12-Mangel, Eisenmangel, und aber wollen kein Fleisch essen. Dann sage ich, ja, das können wir jetzt versuchen zu supplementieren, ist aber scheiße und ist schwer und ja, da kann ich, wie gesagt, all die Studien, die dazu ja gemacht wurden, ist ja, da wurde nie die Qualität des Fleisches gemessen. Und wenn man sich die Naturvölker anguckt, es gibt kein vegan-vegetarisches Naturvolk. Und das Volk, was am nächsten rankommt, sind die Inder. Und die Inder haben die höchste Diabetesrate weltweit. Also, ja.
Ja, also im Bereich Ernährung kann man definitiv einen großen Teil steuern. Das ist zumindest das, Bewegung ist ein Riesenthema, aber oftmals, Leute gehen dreimal in die Woche zum Training und essen aber 21 bis mehrfach in der Woche. Wenn dann an der Stellschraube was stellen, was am besten funktioniert. Du hast vorhin ja einen Hypothalamus und Hypophyse erwähnt und auch Cortisol erwähnt. Und da ist mir im Hinterkopf, warte mal, Stress ist doch letztendlich auch Hypophyse, also Corticotropes Releasing Hormon und ACTH, quasi die HPA-Achse. Was hat denn Stress jetzt zum Beispiel mit der Frauengesundheit zu tun? Weil wenn da einmal die Schwangerschaft und ganze Weiblichkeit im Hypothalamus auch abläuft und auch noch Stress gemessen wird und produziert wird, wie ist das mit Schwangerwerden und Stress und überhaupt Frauengesundheit?
Ja, also es ist halt ganz einfach zu sagen, wenn der weibliche Körper denkt, ich befinde mich gerade in einer gefährlichen Zeit oder in einer Zeit der Mangelernährung, also hier macht es ja gar keinen Sinn, ein Kind in die Welt zu setzen. Ganz einfach erklärt, okay, Stress ist anscheinend nicht so gut. Und Cortisol ist ja ein Hormon, was ja alles andere unterdrücken kann, was fürs akute Überleben nicht wichtig ist. Immunsystem, Verdauung, Emotionen auch. Also wenn du mit den Leuten dann Stress abbaust, auf einmal kommen da Emotionen hoch und die werden erstmal traurig und wundern sich, warum. Ja, weil wir Cortisol reduzieren und der Körper jetzt Zeit hat, auch Emotionen zu verarbeiten. Und so ist es natürlich auch, der Körper sagt ja, wenn ich jetzt vor dem Tiger davonlaufen muss, dann brauchen wir uns gerade hier nicht über Fortpflanzung beschäftigen. Und das ist das erste System, was da abgeschaltet wird. Macht aus evolutionstechnischer Sicht ja auch super Sinn. Aber wir leben halt einfach in einer Welt, wo sehr, sehr viel chronischer Stress da ist, wie auch immer man dann den definiert. Und an dem setze ich auch immer an. Und der größte Punkt ist da, wenn ich die Frauen wirklich frage, wie viel von einem Stress ist hausgemacht, kommt eine Antwort zwischen 90% und 99%. Also ich arbeite viel daran, mit den Frauen zu sagen, hey, wir Männer sind besser, finde ich, darin, uns am Arsch lecken zu lassen und zu sagen, hey, ich mache, worauf ich Bock habe, und Frauen halt tendenziell nicht. Was aus evolutionstechnischer Sicht für mich auch Sinn macht, weil wenn Frauen sich mehr am Arsch lecken würden, glaube ich, wären die Kinder schon einfach verhungert und wir wären nicht so weit gekommen. Aber in der heutigen Sicht muss man halt darin arbeiten, zu sagen, hey, versuchen, dass sich die Frauen nicht so viel Druck von außen auferlegen zu lassen, von den Eltern, von dem Umfeld, von der Gemeinschaft, wie eine Frau sein sollte oder welchen Beruf sie haben sollte, wie sie sich kleiden sollte. Also da ist wirklich eine Menge Druck. Und egal, wie eine Frau sich ergibt, du findest ja immer jemanden, der sagt, hey, du bist zu weiblich, du bist nicht weiblich genug. Man kann es ja nie allen recht machen. Und daran arbeite ich sehr viel mit den Frauen, zu sagen, hey, hast du Bock darauf, was du jetzt da machst oder dein Terminkalender? Und wenn die Frau sagt, eigentlich nicht, dann arbeiten wir erstmal daran, dass Frauen sich erstmal auch diesen Perfektionismus, den ja viele haben, weil viele Frauen oder Patienten, mit denen ich gearbeitet habe, waren wirklich so, die konnten erst abspannen, wenn alles erledigt war, wenn es Piepkobello sauber war zu Hause und alles. Und dass man peu à peu arbeitet und sagt, hey, die Wäsche muss nicht sofort gemacht werden und es muss nicht sofort aufgeräumt werden, weil das, wie gesagt, zu Hause sieht es ja eh keiner. Und daran arbeite ich viel mit den Frauen. Und dann, das sind halt das, was wir klassisch als Stress kennen, wenn man halt beschäftigt ist. Aber Stress ist ja eigentlich alles für den Körper, was nicht positiv ist. Das ist zum Beispiel auch ein Kohlenhydrat oder Unterernährung. Mit den meisten Frauen die lasse ich mehr essen, als sie davor gegessen haben. Nur das Richtige, und die nehmen trotzdem ab. Weil halt der Körper auch sagt, hey, wenn ich hier in einer Unterernährung bin, ich speichere mal lieber alles. Ich weiß ja nicht, ob noch was kommt. Und dann essen die Frauen mehr, vor allem auch viel, viel mehr Eiweiß. Und auf einmal nehmen die ab und glauben mir das gar nicht. Und das ist immer ganz witzig. Und dann ist halt Stress natürlich auch alles, was wir schon genannt haben. Zähne, also wenn die Zähne nicht passen, elektromagnetische Felder, Bewegungsmangel ist Stress für den Körper, weil die Naturvölker, wir wissen, dass nach 45 Minuten Sitzen ungefähr das Stresslevel hochgeht, weil dein Körper sich denkt, wenn du länger als 45 Minuten am Stück sitzt, bist du entweder verletzt oder du versteckst dich und bist in Gefahr. Und deswegen ist zu viel Sitzen oder Bewegungsmangel auch ein Stressor. Tageslichtmangel, Sonnenmangel, deswegen sitze ich hier auch am offenen Fenster, ist auch ein Riesenstressor. Weil selbst wenn du drinnen sitzt und kein Licht an hast, aber das Fenster ist zu, das Fenster filtert ja den größten Anteil des Infrarotlichts raus. Das heißt, du kannst dich durch blaues Licht, was ja Cortisol produziert, also eine Blaulichtvergiftung kriegen, wenn du drinnen sitzt, aber das Fenster die ganze Zeit geschlossen hast. Ja. Und das bringt auch deine Hormone durcheinander.
Also gerade auch, dass die Fenster filtern ja auch UVB-Licht.
Die filtern durch. Ja, genau. Also die filtern UVB und das Infrarotlicht. Also wirklich die heilsamen regenerativen Frequenzen werden komplett rausgefiltert. Ja. Das heißt, wenn du den ganzen Tag drin bist, Blaulicht, Cortisol bringt deine Hormone durcheinander. Du reduzierst Melatonin. Und Melatonin zum Beispiel ist ja auch ein starker Gegenspieler von Östrogen. Das heißt, die haben gemerkt, bei Frauen in Schichtarbeit hast du eine erhöhte Brustkrebsrisikorate, weil du weniger Melatonin hast. Das heißt, ganz, ganz wichtig für Frauen ist einfach auch ein guter Melatoninspiegel, um Östrogene und Cortisol zu balancieren. Deswegen arbeite ich einfach auch mit vielen Frauen mit Blueblocker-Brillen. Vor allem bei denen, die starke Schlafprobleme haben, ist das meistens in Kombination mit Magnesium das Beste, was die machen können, um ihren Schlaf zu verbessern.
Ja, also eigentlich kann man das sehr viel, eigentlich ist das größte Thema Stress. Stress und dann rauszukriegen, was ist denn jetzt der Stressor? Sind es die Zähne? Ist es vielleicht dein Mikrobiom im Darm? Oder ist es deine Partnerschaft? Schläfst du schlecht, weil du deinen Partner seit 20 Jahren anknurrst, weil er weg soll? Also da rauszukriegen und da wirklich mal hinzuschauen, wo tut's weh? Glaubenssatzarbeit habe ich ganz häufig bei mir im Coaching. Perfektionismus, wo kommt denn das her? Na, Mama hat gesagt, Mama hat sich immer so angezogen. Darüber mal aufzuarbeiten, das ist ein großes Thema.
Genau, und deswegen arbeite ich auch so, dass ich wirklich sage, ich mache kaum Einzeltermine, sondern ich nehme die Frauen 3 Monate komplett an die Hand und schaue jeden dieser Lebensbereiche an. Ja. Und je nachdem, was mir die Anamnese und was mir das Feedback gibt, weiß ich, wo ich genau arbeiten muss. Und es ist einfach, wir Menschen, unsere Umwelt ist so komplex. Es ist nicht nur die eine Sache. Wenn ihr einer für eine komplexe Welt, für ein komplexes Problem eine einfache Lösung verkauft, dann würde ich ganz schnell das hinterfragen. Und deswegen beschäftigen wir uns ja auch mit so vielen Bereichen. Du ja auch, und weil all diese Bereiche mit reinspielen können. Und deswegen schaue ich mir mit allen Frauen Ernährung, Schlaf, Stressmanagement, Mindset, Nährstoffe, Zähne, Strahlung, Jod. Jod ist auch ein Riesenthema. Schaue ich mir alles mit jeder Frau an, gebe denen gewisse Sachen zum Lesen, zum Anhören, und dann merke ich auch schon anhand des Feedbacks, welches Thema mehr resoniert. Und das ist halt sehr, sehr komplex, und ich kenne wenige. Ich glaube, du arbeitest auch so in diese Richtung. Aber ich sage halt wirklich den Frauen, hey, wir arbeiten jetzt 3 Monate zusammen. Entweder du nimmst es so und ich kann dir wirklich helfen. Oder weil dann, wenn nur Einzeltermine sind, dann habe ich nicht so viel Feedback von denen. Dann habe ich nicht so viel Kontrolle, in Anführungszeichen. Und ich merke einfach, dass das Ergebnis nie so gut wird, als wenn ich die 3 Monate unter meinen Fittichen habe.
Ja. Also ich biete Einzeltermine, wenn es das Lösungsorientiertes Coaching, Perspektivenwechsel angeht. Yeah. Aber dann natürlich auch mehrere Sessions. Gesundheit ist ein Riesenkernthema. Da geht es nicht um mal die Perspektive zu wechseln, sondern dann wird es eine längere Geschichte, und dann muss man natürlich auch intensiv mit den Leuten zusammenarbeiten.
Genau, und viele sind ja auch überfordert von dieser Flut an Informationen. Wenn du ein Thema googelst, du findest ja alle Meinungen, gut, schlecht. Und du musst halt einfach, wir machen das hauptberuflich, sagen, hey, ich habe für dich vorgefiltert, ich gebe dir ein paar Informationen, aber die Leute sollen sich auch schon damit beschäftigen und uns ja nicht blind aus der Hand fressen, weil ich ändere auch meine Meinung, und das finde ich ja auch gut mittlerweile, dass ich keine Absolutismen mehr habe, dass ich sage, hey, das ist meine aktuelle Meinung, könnte sich aber jederzeit ändern.
Ja, wir wissen, flexibel sein, nicht nur im Stoffwechsel, sondern auch im Denken.
Genau, genau. Und ich sage bei allem, ich bin immer offen dafür, dass mir jemand sagt, hey, das, was du gerade sagst, ich widerlege das. Kann sein, ja. Ich bin immer offen dafür. Ich merke halt nur aus Erfahrung, was aktuell für die meisten am besten funktioniert. Aber wie auch Charles Poliquin schon gesagt hat, dein bester Tipp funktioniert maximal für 70% der Leute, weil wir halt individuell sind. Und so müssen wir auch als Coaches und als Therapeuten flexibel sein, weil ja auch jeder Klient eine andere Art und Weise hat, wie er gerne seine Informationen hätte.
Ja. Wir haben jetzt ganz viele Sachen genannt, also verschiedene Facetten von der Frauengesundheit. Lass uns das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Vielleicht so ein Tipp aus dem Bereich Ernährung.
Okay, fangen wir mit Ernährung an. Ein Tipp wäre, würde ich sagen, okay, biologisch vollwertig essen. Wenn ich nur einen Tipp sagen könnte, also halt keine oder wenige verarbeitete Produkte, da zählt jetzt nicht Bohnen im Glas oder in der Dose, das ist natürlich okay, aber halt wirklich kein Scheiß essen.
Okay.
Genau, und dann halt von allem ein bisschen.
Zweiter Tipp für den Schlaf, für die Regeneration.
Blueblocker-Brille.
Okay. Das sind die orangenen Brillen, die man manchmal auch so als Arbeitsschutzbrillen vielleicht kennt.
Ja, also
auch stylisch.
Ja, die gibt es auch stylisch, und das wäre mein Tipp für Schlaf, wäre mit Abstand der erste Tipp. Wie gesagt, allgemein kann man es eher ins Thema Licht fassen, und Thema Licht ist einfach, wir brauchen mehr natürliches Tageslicht und abends weniger Kunstlicht, und zum Schlafen muss es halt komplett dunkel sein. Und das sind so die wichtigsten Aspekte, weil wir wissen ja auch, je mehr Tageslicht wir tagsüber wirklich durch die Sonne bekommen, desto mehr Melatonin produzieren wir abends. Was ja auch, was ich super interessant fand, Alexander Wunsch hat jetzt gesagt, ganz neueste Daten zeigen das ja wirklich, das meiste Melatonin in den Mitochondrien selbst gebildet wird, 90%. Also nicht in der Zirbeldrüse, sondern in den Mitochondrien selbst. Und die Mitochondrien funktionieren, interagieren ja sehr stark mit dem Licht, also mit den ganzen Lichtfrequenzen, mit Infrarotlicht, mit UV-Licht. Und deswegen ist es halt ganz, ganz wichtig, tagsüber auch Tageslicht abzubekommen, damit wir abends Melatonin bilden können. Und da gibt es ja unfassbar viele Daten dazu. Die haben Studien gemacht mit einer Gruppe 4 Tageslicht, dann abends Blaulicht ausgesetzt und gemessen, wie viel Melatonin kommt raus. Und eine Gruppe tagsüber kein Tageslicht, abends die gleiche Menge Blaulicht und da war viel, viel weniger Melatonin. Das heißt, im Umkehrschluss, Tageslicht schützt vor Blaulicht am Abend.
Also nackt rausrennen, solange wir es noch können.
Ja.
Dann vielleicht ein Tipp bezüglich Zähne.
Ja. Der einfachste Tipp wäre, sich einen biologischen Zahnmediziner aufsuchen und einfach einen Termin ausmachen und zu sagen, hey, ich habe das im Podcast gehört, ich würde einfach gerne mal deine Meinung dazu haben. Das ist das Einfachste.
Unabhängig jetzt von, also bei mir, ich habe weder irgendwie eine Blombe, ich habe noch gar nichts im Biss. Ich habe auch noch keine Weisheitszähne. Ich habe also noch nichts geschnippelt oder irgend sowas. Würdest du es trotzdem empfehlen, zu gucken?
Wenn du jetzt keine Probleme hast, nicht. Also wenn du jetzt kein spezielles Leiden hast und irgendein Symptom hast, dann würde ich sagen, du kannst es sparen. Aber wenn ich irgendein Symptom hätte mit irgendwas, wo ich gesundheitlich nicht zufrieden bin, dann würde ich es auf jeden Fall machen. Ja, okay. Weil wir hatten viele Patienten und Patientinnen, wo halt wirklich die Zähne die Heilblockade waren. Die haben alles gemacht. Die haben unzahlbar viel Geld für viele Therapien und Nährstoffe und alles ausgegeben und es hat fast nicht so richtig geholfen. Da haben wir die Zähne saniert und auf einmal hat alles funktioniert. Also es kann wirklich die krasse Heilblockade sein, ja.
Okay, Zähne haben wir. Dann vielleicht Tipp für Entgiftung, weil wir hatten ja darüber gesprochen, Darm, also lassen wir Darm und Entgiftung trennen wir mal als Tipps. Für den Darm, den Tipp?
Für den Darm? Darm wäre das Wichtigste, als erstes Schadstoffe meiden, in Form von schau, welche Lebensmittel du nicht verträgst und hör auf, diese zu essen. Und das kann man entweder, kann man einen Test natürlich machen und Geld ausgeben, aber man kann auch einfach mal typische Allergene rauslassen, dann wieder reintegrieren und schauen, ob man ein negatives Symptom bekommt, in Form von natürlich Bauchschmerzen, aber auch in Form von Müdigkeit, Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen und die einfach weglassen. Weil wenn du immer was isst, was du nicht verträgst und was immer Entzündungen triggert, dann kannst du machen, was du möchtest, das wird nicht besser. Ja. Und Thema Entgiftung, Östrogene, würde ich halt einfach sagen, viele Kreuzblütler essen, also Blumenkohl, Brokkoli, sowas in die Art, weil die halt helfen, durch gewisse Inhaltsstoffe Östrogen-Metaboliten positiv auszuschalten.
Ist das Sulforaphan?
Sulforaphan zum Beispiel oder Indol-3-Carbinol ist da auch eine sehr bekannte Substanz, die hilft halt einfach, Östrogene in einen positiven Metabolit-Weg zu schieben.
Okay. Beim Brokkoli hatte ich mal gehört, glaube ich, den soll man vorher schneiden. Schnippeln, klein machen oder wirklich kauen.
Also wenn es um dieses Thema Sulforaphan geht, weiß man halt einfach, dass in den Brokkoli-Sprossen unfassbar viel mehr Sulforaphan drin ist. Aber Brokkoli hat halt eben auch noch andere Wirkstoffe, die trotzdem positiv da auf den Stoffwechsel sich auswirken. Ja. Okay.
Dann ein Tipp für die Bewegung. Trainieren Frauen genauso wie Männer?
Nein. Also können sie, aber würde ich jetzt nicht unbedingt so sagen. Mein Tipp, wenn es ums Bewegen geht, ist immer so viel Bewegung in den Alltag erstmal wie möglich integrieren. Wenn du eine Stunde trainierst, aber den ganzen Tag trotzdem sitzt, dann würde ich lieber mehr Bewegung in den Alltag integrieren, an der frischen Luft. Wenn ich die Auswahl habe zwischen Fitnessstudio und raus, immer lieber rausgehen und da so viel Bewegung wie möglich integrieren, genau. Ja, so wie du das halt auch machst. Viel zu Fuß, viel Fahrrad. Genau.
Und wir haben das Ganze, da haben wir gerade jetzt ein bisschen in der Corona-Situation. Wir haben ja allen Scheiß zu Hause, ne? Also von Klettergerüsten der Wohnung, THX und jetzt fliegst du quasi drüber, wenn du durch die Wohnung läufst. Macht schon einen Vorteil, also wirklich das Leben so flexibel und beweglich halten wie nur möglich.
Genau, genau. Und wie gesagt, das wäre das Wichtigste. Und mein zweitbester Tipp zum Thema Bewegung ist, mach, was dir Spaß macht. Sonst wirst du es nicht langfristig machen. Weil Frauen fragen mich dann immer, ja, soll ich laufen gehen, soll ich Krafttraining machen? Nicht so, was macht dir denn Spaß? Ja, Yoga macht mir Spaß. Ja, dann mach das, weil dann machst du es am öftesten und dann machst du es langfristig. Und wir machen so viel in unserem Leben, vor allem halt auch Frauen, die uns keinen Spaß machen, die ernsthaft sind. Dann sollten sie immer erstmal was machen, was Spaß macht. Und das ist mein allerwichtigster Tipp in dem Bereich. Und dann kann man immer noch mehr ins Detail gehen über, ja, okay, wie stimuliert man das Gehirn am besten mit komplexen, neuen Herausforderungen im Sport? Alles gut. Aber wenn es den Frauen keinen Spaß macht, werden sie es einfach nicht langfristig machen. Das ist mein zweitbester Tipp dazu.
Okay. Jetzt haben wir einige Facetten durch. Habe ich was vergessen? Genau.
Ja, Thema Mindset, Thema Stress, Perfektionismus. Also daran arbeiten oder selbst erstmal achtsam sein. rutscht man in diese Kategorie, dass alles immer perfekt sein muss und dass man alles super gut machen muss. Und das wäre mein erster Mindset-Stress-Thema. Hey, als Frau solltest du mindestens unter den wichtigsten 3 Menschen in deinem Leben sein. Für die meisten ist es schwierig, dass man der wichtigste ist. Aber unter den 3 wichtigsten sollte man sein und dann sich wirklich sich selbst priorisieren, seine Gesundheit priorisieren, seine Bedürfnisse priorisieren und dann sagen, hey, was möchte ich denn eigentlich? Und man muss nicht perfekt sein und man muss nicht alles perfekt machen.
Das ist sehr gut. Wenn jetzt die Zuhörerinnen und auch Zuhörer, hast du noch einen Tipp für einen Mann?
Mehr Achtung und Hochachtsamkeit noch vor den Frauen haben, weil wir gerade in diesem Bereich reden. Anerkennen, unter wie viel Druck, glaube ich, Frauen in dieser Welt stehen und sie einfach mehr unterstützen. Und weil ich viele Frauen in meinem Coaching habe, die dann sagen, ja, aber mein Mann, der ist nicht so, der unterstützt mich dabei nicht, wo ich einfach sage, bist du bescheuert, du musst doch das Wohl und die Gesundheit deiner Frau im Herzen liegen. Und dann mache ich das doch wohl, wenn meine Partnerin mich darum bittet und ihr das wichtig ist, dass ich sie einfach dabei unterstütze mit dem Thema Ernährung und Sachen im Haushalt vielleicht abnehme und sie positiv dabei unterstütze und ihren Selbstwert auch so gut wie möglich fördere.
Ja, also eine gesunde Frau an seiner Seite oder in der Gemeinschaft hält alles zusammen. Also auch der älteste Stammesälteste hatte eine alte, klingt jetzt ein bisschen hart, aber...
Ja, definitiv. Und wie gesagt, andererseits kann man eben den Frauen sagen, ihre Weiblichkeit mehr fördern und annehmen, weil ich viele Frauen, Patientinnen oder Freundinnen dann habe, die halt wirklich sagen, boah, ich bin unabhängig, ich bin eine unabhängige Frau in der heutigen Welt, ich mache alles selbst und die reagieren total allergisch, wenn man ihnen Hilfe anbietet. Oder es gibt Frauen, die allergisch darauf reagieren, wenn man als Mann die Tür aufhält und sagt, das kann ich selber. Ja. Das ist wieder das andere Extrem, zu sagen, hey, auch Hilfe annehmen, was halt eher der weibliche Part des Lebens ist und sagen, hey, ich bin eine Frau, ich darf mich hübsch anziehen, ich darf mich auch wie eine Frau benehmen, weil das eben auch die weiblichen Hormone fördert und dazugehört. Also ruhig auch sagen, hey, natürlich ist es schön, wenn eine Frau das selber kann, aber warum nicht die Hilfe annehmen und sagen, hey, kannst du mir nicht bitte bei vor allem so Themen helfen, wo Sachen schwer tragen oder ja, wenn es ums Handwerkliche geht oder sowas. Also ruhig auch Hilfe annehmen, das ist überhaupt kein Zeichen von Schwäche.
Ja, cool. Wenn jetzt die Zuhörer sagen, Marc, ich habe eins der Symptome, wo finden sie dich? Das kommt natürlich auch alles in die Shownotes, aber ja. Regensburg, wie hieß Regensburg, der Ort?
Der Ort heißt Pettendorf bei Regensburg und wie gesagt, ich habe so viel Hilfe in meinem Leben bekommen. Ich bin immer froh, wenn ich helfen kann. Deswegen, also ich habe auch schon mit Frauen irgendwo in Deutschland telefoniert, wo ich das einfach in meiner Freizeit sonntags gemacht habe, weil die auch nicht weiterkamen und ich gesagt habe, hey, das und das würde ich machen. Such dir den Therapeuten, geh dahin. Und wo ich das total unentgeltlich gemacht habe, weil ich so viel Hilfe in meinem Leben bekommen habe, wo ich immer so dankbar war und einfach weiß, wie toll sich das anfühlt, dass ich es immer zurückgeben wollte. Das heißt, wenn mir jemand auf Instagram schreibt und da Marc Richter Heilpraktiker einfach eingeben oder meine Homepage ist holistic-health-richter.de. Also ich habe extra, ich finde ja diesen Begriff Holistic Health doch leider ausgelutscht, aber es beschreibt halt am besten, wie ich arbeite und diese ganzheitlichen Aspekt mit all den Facetten, die wir gerade genannt haben. Deswegen habe ich mich doch dafür entschieden, meine Homepage so zu benennen. Und wie gesagt, man findet mich auf Facebook, Instagram unter Marc Richter und auf meiner Homepage.
Okay, schön. Ich glaube, wir haben viel, viele Details, viele Informationen in dieses Gespräch untergebracht. Ja. Wir werden sicherlich noch den einen oder anderen Podcast aufnehmen zu einem bestimmten Thema, wie zum Beispiel Endometriose, PCOS oder Östrogendominanz und.
Ja.
Um das nochmal ein bisschen mehr zu thematisieren, das sollte jetzt ein bisschen der Einstieg sein in das Thema Frauengesundheit.
Genau. Ja. Man könnte zu jedem einzelnen Thema, was wir angeschnitten haben, einen eigenen Podcast machen. Als Buchempfehlung noch kann ich das Buch Bye Bye Pille von Isabel Morelli, ich suche es dir raus für die Shownotes, empfehlen, wo ich sage, das geht von dem Gesamtbuch zum Thema Pille so am meisten in die Richtung, wie ich auch arbeite, was ich gerade all meinen Patientinnen mit der Pille empfehle und die sind alle super begeistert, wo es auch um das Thema zum Beispiel Kosmetikprodukte geht, was wir jetzt gar nicht angesprochen haben mit der CoCheck-App oder wo sie eben auch Ernährung beschreibt, Schlaf beschreibt, warum diese Aspekte alle so wichtig sind. Also das Buch und das ist auch super anschaulich gemacht, also finde ich top, kann ich nur jeder Frau sehr empfehlen.
Okay, das packen wir noch mit in die Shownotes. Marc, ich danke dir für deine Zeit, für das viele Wissen, was du an den Damen, aber auch an den Männern, ich hoffe, die sind jetzt bis am Ende dran geblieben, weil das ist wichtig. Das habe ich auch in meinen Hormonvorträgen 75% Frauen, wenn nicht sogar mehr, und vielleicht 10% Männer. Es ist so kostbar und so wichtig, als Mann zu wissen, was in der Frau vor sich geht.
Ja, ja, weil halt einfach verschiedene Perioden im Zyklus ja doch auch andere Verhaltensweisen und Emotionen. Also man kann ja schon sagen, dass der Zyklus sich so ein bisschen auch in den Jahreszeiten widerspiegelt. Genau. Und die erste Zyklushälfte mehr so die dominante und herausgehende ist bei Frauen, was man ja auch merkt, dass Frauen zum Beispiel um den Eisprung herum am meisten kreative Ideen haben, am meisten Energie haben, aber auch am meisten Trinkgeld bekommen in Berufen wie Kellner, was ich super spannend finde. Und dann die zweite Zyklushälfte eher so die Zyklushälfte ist, wo sich Frauen ein bisschen mehr zurückziehen, ein bisschen mehr reflektieren. Und wenn man das als Partner weiß, dass es einfach diese Rhythmen in der Frau gibt und das so wertschätzt und nicht verurteilt, sondern sagt, es ist halt einfach so und das ist ja auch nicht negativ, es hat ja auch vor allem viele Vorteile, dann versteht man, glaube ich, das innerhalb der Partnerschaft auch besser.
Also man kann in der Partnerschaft zum einen erstmal drüber reden, das ist kein Tabuthema. Und vielleicht aus von uns, Marie, meine Freundin, die hat eine ganze Zeit lang so eine Zyklus-App benutzt und da kannst du dich als Partner mit anmelden. Und dann kriegst du quasi jetzt nicht die kompletten Details, aber du kriegst zum Beispiel so als Mann so einen Hinweis, na, bring deiner Frau halt meine Blume mit. Super, weil sie gerade in dem Zyklusabschnitt ist.
Ja, oder, welche App ist das?
Ich frage sie, ich glaube Cycle-App.
Irgendwas. Okay, das ist auf jeden Fall verlinken.
Verlinke ich mit rein. Das ist für einen Mann ganz interessant.
Voll.
Kriegst du den Tagebuch, dem Frauentagebuch quasi auch mit.
Voll, super spannend, ja.
Okay, Marc, dann danke ich dir.
Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte.
Gerne. Ich freue mich immer wieder, mich mit so tollen Experten auszutauschen. Und auch an die Zuhörer, viel Spaß mit den Informationen. Wenn Fragen sind, direkt an Marc oder an mich. Ich leite das dann sehr, sehr gerne weiter und schaut in die Shownotes, da ist alles nochmal verlinkt.
Sehr, sehr gerne.
Bis dahin. Ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media. Wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gerne an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast. Und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.